Hallöchen, es ist wieder soweit. Die Bundesliga hat gespielt und die Bully Bundesliga. Im Gepäck haben wir eine englische Woche, die ansteht. Und ein sich immer schneller drehendes Trainerkarussell kommt mir langsam so vor. Also, wenn das noch 2 Wochen so weitergeht, wird mir langsam schlecht. Wie sieht's hier aus? Wie sieht's damit aus?
Ja, auch erstmal schönen guten Tag. Und ja, ich muss sagen, Kettenkarussell ist sowieso nicht so meins, ja. Und ja, also es ist wirklich schlimm fast, muss man sagen. Es, als würde quasi alle 18 Clubs, da wird einmal, glaube ich, komplett durchgetauscht. Es ist unfassbar.
Ja, man dachte, mit Marco Rose fängt es nur an und hört auch damit auf. Aber dann ja, kam Adi Hütter noch dazu mit Rekordablöse für einen Trainer in der Bundesliga. Ja, und dann ereilte uns ja schon die Nachricht, beziehungsweise die Spatzen haben es ja von den Dächern gepfiffen, oder wie es so schön heißt, dass Hansi Flick, wir nehmen es jetzt mal vorweg, weil es ja die Top-News, dass Hansi Flick seinen Vertrag auflösen möchte zum Saisonende. Wie hast du die Nachricht denn so aufgenommen?
Ja, es war ja schon seit längerem ein sehr, sehr großes Thema in den Medien. Er wurde ja, glaube ich, auf jeder Pressekonferenz, in jedem Interview darauf angesprochen. Er hat nie ein Bekenntnis zum Club irgendwie gemacht, was ja auch viele machen, was Adi Hütter auch gemacht hat, fälschlicherweise. Das finde ich, muss man ihm zugute heißen. Also er hat nie gesagt, er bleibt hier, er erfüllt auf jeden Fall seinen Vertrag, er bleibt, ja, so gelogen hat er zumindest schon mal nicht. Und dann war es irgendwie so, der Zeitpunkt war, fand ich auch überraschend, ja, dass es einfach nach dem Wolfsburg-Spiel irgendwie dann nochmal in einem kleinen Interview dann irgendwie einfach so die Bombe quasi platzen lässt. Fand ich auch ein komischer Zeitpunkt, aber gut, irgendwann muss es ja raus. Ich glaube, es gibt dafür nicht den perfekten Zeitpunkt. Und ja, das, was jetzt da so nachgekommen ist und so, da haben sich jetzt auch die Vorstandsvorsitzenden ja jetzt gemeldet und so, ist dann jetzt alle ein bisschen auf Streit aus anscheinend.
Ja, dann machen wir es dann mal wie in einem guten Hollywood-Film. Wir lassen den Teaser mal so stehen und sprechen dann nachher nochmal weiter darüber, weil, ja, wie du schon gesagt hast, die Vorstandsbosse haben sich geäußert. Es liegt was in der Luft in München, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber dann ist noch was anderes passiert. Letzte Woche Donnerstag, Freitag.
Ich bin mir unsicher. Ich würde sagen eher Donnerstag, aber ich bin mir da nicht so sicher. Es kann auch Freitag gewesen sein.
Auf jeden Fall Ende der letzten Woche kam die Nachricht raus, dass Pal Dardai, Trainer von Hertha BSC, sein Co-Trainer, ich muss meinen Zettel herholen, den Namen kann ich leider nicht auswendig, Admir Hamzagic und Offensivkraft Dodi Luke Bakio positiv auf Corona getestet wurden und somit fürs Wochenende bzw. für die anstehenden 3 bis 4 Spiele in Quarantäne müssen. Noch dazu kam, dass Co-Trainer Zecke Neuendorf als Kontaktperson ersten Grades eingestuft wurde und somit auch in Quarantäne musste. Und ja, da hat alles den Anschein gemacht, dass Arne Friedrich am Sonntag auf der Trainerbank Platz nehmen darf, also beziehungsweise sogar als Chefcoach. Doch dann kam einen Tag später doch noch eine andere Nachricht. Nämlich?
Ja, dass die Berliner, also komplette Mannschaft plus dann wahrscheinlich die nahestehenden Trainer und so weiter in komplette Quarantäne müssen, 14 Tage lang. Und die Spiele jetzt am Wochenende gegen Mainz 05, dann gegen den SC Freiburg, was jetzt unter der Woche gewesen wäre, und dann gegen FC Schalke 04 quasi verschoben werden müssen, beziehungsweise dass sie die Verschiebung oder so beantragen erstmal. Das muss ja alles auch irgendwie noch genehmigt werden anscheinend von der DFL. Und somit erstmal jetzt nicht spielen können, bis eben die Quarantäne und die komplette Isolation der Mannschaft rum ist. Was natürlich in der momentanen Situation bei Hertha BSC alles nicht so geil ist, weil sie natürlich auch nicht auf dem Trainingsplatz dürfen regulär. Das heißt, sie sind jetzt alle zu Hause und auf dem Spinningrad oder auf der Yogamatte und powern sich da aus. Aber so richtiges Teamtraining und so weiter kann nicht stattfinden. Und das sehe ich schon als heftigen Nachteil in der momentanen Situation an. Also
man hat Arne Friedrich im Sportstudio live geschaltet oder man hat ein Gespräch mit ihm aufgezeichnet. Und da hat er schon gesagt, dass man sich darauf vorbereitet hat, indem man allen Spielern ein Spinningrad, wie du schon gesagt hast, zukommen lassen hat und noch ein Laufband tatsächlich.
Ach, ein Laufband, okay. Ja.
Also sie dürfen auch ein bisschen joggen gehen zu Hause. Aber klar, Spiel mit Ball findet nicht statt und Mannschaftstraining auch nicht, alles virtuell. Und ja, 14 Tage, das heißt bis zum 29. dementsprechend kam die erste Meldung mit dem positiven Fall bei Hertha dann am Mittwoch raus, wenn das Team dann nämlich am Donnerstag, einen Tag später, komplett in Quarantäne geschickt wurde. Dementsprechend 3 Spiele jetzt, die dann auf den Mai verschoben werden. Und ja, das finde ich, wirft den Abstiegskampf nochmal ziemlich durcheinander, wenn da die Hertha jetzt erstmal noch 2 weitere Spiele nicht spielt und dann plötzlich 3 Spiele weniger hat als die Konkurrenz. Dementsprechend wird es dann auch ein bisschen schwieriger, da irgendwelche Prognosen abzugeben, weil man ja dann auch nicht weiß, wie die Hertha dann so durchhält, wenn man dann wahrscheinlich im Mai englische Woche an englische Woche hat, wie es in der zweiten Liga ja auch bei Kiel aussieht.
Ja.
Ja, wird spannend, glaube ich, was da so passiert.
Ja. Weißt du, was ich mich gefragt habe, weil das die 3 Spiele wäre ja jetzt Spieltag 29, 30, 31. Und ja, die letzten 3 Spieltage, die letzten 2 werden ja immer zur gleichen Zeit ausgetragen. Und
ja, die letzten zwei.
Was wäre, wenn ein von diesen Spieltagen betroffen wäre? Gibt's dafür überhaupt einen Plan? Oder hofft man einfach, dass es nicht stattfindet, um nicht da eine Entscheidung dann treffen zu müssen oder so? Ja, also.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Ich würde mal haben, dass man, also.
Also, es ist ja durchaus möglich, ja.
Ja.
Also, ich weiß nicht, ob man dann, wenn jetzt eine Mannschaft in Quarantäne muss, ob man dann einfach den kompletten Spieltag verschiebt. Weiß ich nicht, ob es da so einen Notfallplan mittlerweile schon beim DFB bzw. bei der DFL gibt. Also ich weiß auf jeden Fall nichts davon und kann jetzt da deine Frage nicht beantworten, ja, wie es da jetzt so aussieht.
Ich würde doch zumindest mal meinen, dass man sich schon bestimmt da Gedanken drüber gemacht hat und wahrscheinlich das erst irgendwie umsetzt oder bekannt gibt, wenn es denn tatsächlich dann soweit kommen sollte.
Ja, das sollte auf jeden Fall so sein, ja.
Ja,
ja
gut.
Mir schwebt auch was vor, da mal irgendwo eine Überschrift gelesen zu haben, aber dummerweise war es nur die Überschrift, die ich da potenziell gelesen haben könnte. Hätte ich gewusst, dass du mir diese Frage stellst, hätte ich vielleicht auch ein bisschen weiter recherchiert, aber habe ich nicht. ja, dementsprechend wird es schwierig und ich weiß auch nicht so ganz, wann man die 3 Spiele nachholen möchte, weil dann heißt es ja, dass die Hertha quasi den 33. Spieltag regulär macht, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man englische Woche an englischer Woche hat. Und dann würde man zwischen 33. und 34. Spieltag noch das Spiel logischerweise gegen Schalke, weil das letzte von den dreien ist, die verschoben werden, also quasi Spieltag 31, dann für die Hertha zwischen Spieltag 33 und 34 machen.
Ja.
Konntest du mir noch folgen?
Ja, so halb, aber.
Also das heißt dann quasi, dass die Hertha ja eine englische Woche zwischen den letzten beiden Spielen hat.
Ja.
Zwischen den regulären Spielen auf jeden Fall.
Ja.
Was ja auch schon, meine ich, ein Novum ist in der Bundesliga-Geschichte.
Ja.
Ja, dementsprechend mal schauen, ob die Vereine sich an das Hygienekonzept halten, was ja jetzt auch nochmal überarbeitet werden soll, wie ich das gelesen habe, denn auf Empfehlung der Taskforce Sportmedizin, wie es so schön heißt, wurde doch darauf hingewiesen, dass die DFL das Hygienekonzept nochmal ein bisschen verschärfen sollte, jetzt auf die letzten Meter der Bundesliga-Saison, um eben solche Situationen dann nicht, zumindest in der Bundesliga, nicht in Hülle und Fülle zu haben. Also ja, vielleicht steht dann da irgendwie so ein Quarantäne-Trainingslager oder sowas für die Vereine an, dass man sich dann da komplett abschotten sollte, um eben nicht diese Probleme zu bekommen, wie du sie eben schon angesprochen hast mit 33. 34. Spieltag.
Ja. Ja, mal sehen auf jeden Fall. Starten wir mit dem 29. Spieltag rein, oder?
Ja, aber warte kurz,
Oh.
ich hab da auch noch eine Frage. Die hatte ich auch schon
Ja.
vorher mir überlegt und nicht erst jetzt spontan, weil du mir eben eine Frage gestellt hast.
Okay. Hätte ich jetzt auch gesagt,
Da
ja.
das Spiel ja, wir haben es ja beide gesehen, Freitagabend, nicht so der
Ja,
Brüller war,
richtig.
habe ich mich dann auch so ein bisschen auf den Kommentar versteift, will ich meinen, und da schon ein bisschen genauer zugehört als sonst. Es war ja als Experte Sandro Wagner da. Und jetzt
Richtig.
kriegst du von mir die einmalige Chance, der Fußballwelt da draußen zu zeigen, dass du vielleicht ein besserer Fußballexperte bist als Sandro Wagner.
Oh, okay.
Denn das Spiel war ja RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim.
Richtig.
Und da ging es auch so ein bisschen um den Saisonrückblick. Man hat so auf die Verletztenliste geschaut von Hoffenheim und wem man so alles gespielt hat. Und dann kam das berüchtigte Europa League Ausscheiden auf den Tisch. Es war ja, man hat ja in Spanien gespielt.
Ja, ich.
Und dann war die große Frage, wie dieser Club heißt, gegen den Hoffenheim ausgeschieden ist.
Ja.
Und jetzt überlasse ich dir die Antwort.
Ich weiß, es war auf jeden Fall Molde, ist dieser
Ja,
Club.
soweit waren
Waren
Sandro
sie auch? Und
Wagner und
dann ging es darum, ob er
Kollege auch.
irgendwie FC oder FK heißt. Ich meine, es heißt FK Molde, aber ich bin mir da nicht ganz sicher jetzt. Muss ich da auch, wie Sandro Wagner. Ich weiß noch, dass er danach sagte, ist doch auch egal. Das
Ja, genau. Hat
weiß
er
ich noch.
gesagt. Also,
Deswegen würde ich sagen FK Molde, aber.
das hat man dann bei DAZN auch gesagt und laut Kommentator hat das der Regisseur ihm dann auch aufs Ohr gesagt. Aber eigentlich heißt der Club ja Molde FK, weil in Norwegen
Ah,
ist das ja
okay.
so. Also man hat sich auf FK Molde geeinigt. Aber immerhin wusstest du schon mal die Kürzel, dass es FK heißt und nicht FC. So, und jetzt kannst du gerne mit dem Spiel anfangen.
Ja, Sandro Wagner hat auch uns übrigens erzählt, dass er schon mal gegen Upamecano und Konaté ein Tor erzielt hat.
Oh, auch schön.
Nachdem er erwähnt hat, dass es beide super Verteidiger seien, hat er gesagt, gegen die ich übrigens auch schon ein Tor geschossen habe.
Bist du mal.
Also, er lobt sich da anscheinend gerne auch mal selber.
Aber wenn wir, komm, ich habe auch noch einen dafür, wenn wir gerade einmal dabei sind, über Sandro Wagners Kommentare zu sprechen. Er war relativ lustig drauf. Es ging dann auch in der ersten Halbzeit noch, darum, ob er der nächste Saison noch Experte bei DAZN bleibt. Und wie Sandro Wagner halt ist, hat er auch nochmal eine kleine, hat er den ganzen Frankfurt-Fans, die das Spiel wahrscheinlich mit Enthusiasmus geschaut haben, hat er ihn nochmal vorgehalten. Ja, Stand jetzt sieht es so aus, dass ich bleibe. Also er hat quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, um den Frankfurter nochmal zu zeigen, dass es das jetzt so in Ruhe kommt. Also Sandro Wagner bleibt bei DAZN, Stand
Nächste Saison also bei Sky, ja,
nächste Saison. Ja.
wer
Okay. Ich bin gespannt. So, genug von Sandro Wagner, kommen wir zum Spiel. Ja.
Ja, Hoffenheim anscheinend irgendwie ein neues Ergebnis für sich entdeckt. Sie haben in Leipzig 0:0 halten können. Nachdem sie ja schon jetzt am Montagabend 0:0 gegen Leverkusen, meine ich, war es, gespielt haben.
Ja, Leverkusen, das ist richtig.
Haben sie auch diesmal kein Tor gefangen. Erste Halbzeit fand ich tatsächlich, waren die Hoffenheimer leicht, ja, leicht überlegen, will ich nicht ganz mal sagen, aber es war zumindest sehr ausgeglichen, das Ding. Ohne irgendwelche Großchancen auf jeglicher Seite zu haben. Zweite Halbzeit dann doch eher pro Leipzig mit größeren Chancen. Ich weiß, Tyler Adams mit dem Kopfball ganz freistehend. Sabitzer mit einem ganz guten Schuss. Also da waren schon durchaus ein paar Gelegenheiten dabei. Für, glaube ich, aber Leipziger Verhältnisse einfach zu wenig auch hochkarätige Chancen. Ehe sie dann tatsächlich in der 96. Minute mit dem letzten Eckball ein Tor erzielen. Wo ich mich auch gefragt habe, Josef Pausen war es mit dem Kopf, der in der 96. Spielminute beim Eckball von Ryan Sessegnon gedeckt wird. Der zum ersten nicht der beste Kopfballspieler ist, zum zweiten gefühlt 1,60 groß ist. Ich weiß nicht, was, ob das so geplant war oder ob das irgendwie im Eifer des Gefechts so passiert ist. Jedenfalls zählte das Tor nicht, da Paulsen sich an den Arm köpft. Ich fand das, also war da am Ende die richtige Entscheidung. Der Videoschiri hat eingegriffen und das Tor wurde zurückgenommen. Ich fand, das war eigentlich die richtige Entscheidung, da tatsächlich sich den Ball an den Arm köpft und der, meine ich, so entschieden wurde, sobald irgendwie in so einem direkten bei der direkten Torerziehung irgendwie ein Arm involviert ist, dass dann das Tor nicht zählen darf. Deswegen fand ich es richtige Entscheidung und somit 0-0 durchaus gerechtes Ergebnis, obwohl Leipzig vielleicht leicht feldüberlegen war, auch in der zweiten Halbzeit. Ja, haben sie unentschieden gespielt, zu Hause gegen Hoffenheim.
Zum Elfmeter gehe ich genauso mit, ganz klar. Wenn die Hand im Spiel zum ist.
Tor meinst du?
Zum Tor, zum Elfmeter, jetzt auch verrückt. zum Tor, ja, genau. Muss er zurücknehmen. Auch wenn es für Leipzig ein bisschen ärgerlich war, dann da in der 96. das Tor dann erst zu machen, komplett Ekstase draußen, dann geht's zurück. Aber nun gut. Regeltechnisch auf jeden Fall sehr, sehr vertretbar, dass das Tor zurückkommt. Ja, also das Spiel war tatsächlich nicht so der Brüller. Letzte Woche noch gelobt, die Leipziger von mir, für ihre Effektivität. Ich meine, 50% der Torschüsse waren es damals letzte Woche, die sie verwandelt haben. Diesmal, ja, wie du gesagt hast, nicht die großen Chancen, die 100%igen rausgespielt, aber im Endeffekt trotzdem 16 Schüsse gehabt. Ja, da war dann wieder mal das alte Leipzig, wie wir es bis vor zwei Wochen noch kannten. Ja, was mir vielleicht noch so ein bisschen aufgefallen ist, dann im Laufe des Spieltags komme ich da bestimmt nochmal das ein oder andere Mal drauf zu sprechen, was normalerweise deine Kategorie ist. Denn lauftechnisch waren beide Mannschaften schon ziemlich gut dabei. Also mit 123,9 und 124,6 Kilometer. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Und wenn man da mal so die Mannschaften, die da noch so kommen, vergleicht, sind das schon nicht sicher, aber ich bin mir relativ. Also es sind auf jeden Fall Top 5 die Werte. Vielleicht sogar schon die beiden besten. Ich habe mir jetzt nicht alle notiert, aber schon mal eine Hausnummer, die beiden Werte. Also man hat sich da auf ein laufintensives Spiel geeinigt vorher.
Ja, das stimmt.
Ja, aber sonst können wir meinetwegen gerne zum Samstag kommen, denn da wird es ja jetzt auch mal wieder brisant. Fange ich nochmal an bei mir steht Freiburg-Schalke ganz oben. Es war ja das erwartete Spiel. Die Freiburger haben 4-0 gewonnen, zu Hause gegen Schalke. Man dachte eigentlich nach letzter Woche, dass Schalke vielleicht mal ein bisschen an die Leistung anknüpfen kann. Aber nee, dem war nicht so. Man ist vollkommen verdient in Freiburg untergegangen. Und um mal nochmal dieses Trainerkarussell aufzugreifen, das Spiel gegen Schalke war für Christian Streich, beziehungsweise im Spiel gegen Schalke war es der 12. Trainer, gegen den Christian Streich mit dem SC Freiburg gegen Schalke gespielt hat. Also Schalke hat in der Zeit, in der Christian Streich bei Freiburg ist, 12 Trainer gehabt. Das ist meine Ansage.
Ja,
sonst kann man nicht allzu viel über Schalke sagen, außer dass sie sich relativ zeitnah aufgegeben haben und auch mal wieder ihre Geschenke verteilt haben, wie es eigentlich relativ häufig so war. Zum Beispiel das 3-0 von Günther Weiß, der den Ball, ich habe das gar nicht mehr so richtig vor Augen, aber er hat den Ball doch, war es ein krasser Fehlpass oder war es einfach nur schlecht vertändelt, gut vertändelt quasi?
Vor dem ersten Tor von Günther.
Ja, genau, das
3-0. Selber erobert, ja, es war.
Ja.
Ich glaube, er vertändelt, aber ich bin mir da auch nicht mehr so ganz sicher, ob er einen Pass abfängt oder.
Auf jeden Fall war es, aber da war die Messe eigentlich auch schon gelesen, ob es um 2-0, 3-0, 4-0 steht. Die Freiburger haben es, ich will jetzt auch nicht sagen, überragend gemacht, aber also ich meine, 4-0 spricht ja schon eher für sie. Christian Günther hat 2 Tore gemacht, sein erster Doppelpack in der Fußballkarriere, also in der Bundesliga-Karriere. Und so bitter es ist, aber am Dienstag, spielt Schalke am Dienstag oder am Mittwoch? Lass mich schnell schauen. Am Dienstag kann der FC Schalke 04 tatsächlich aus der Bundesliga absteigen. Denn wenn sie nicht gewinnen, beziehungsweise unentschieden würde sogar schon noch die Chance erhalten, aber wenn sie nicht punkten, beziehungsweise wenn sie einfach verlieren, steigt der FC Schalke 04 aus der Bundesliga ab. auch rein rechnerisch. Ich sehe schon, du guckst, entweder guckst du gerade die Tabelle an und rechnest, oder du hörst mir zu, ich weiß es nicht. Was machst du da gerade? Hörst du mich noch? Anscheinend habe ich ihn so perplex gemacht mit meiner Schalke-Odyssee, dass er jetzt... Vielleicht ist er einfach nur ein guter Schauspieler. Will mal testen, wie gut ich die Zeit überbrücken kann.
Hallo.
Hallo.
Jetzt geht's
wieder. Jetzt geht's wieder.
Ja, jetzt sehe ich dich auch bewegen. Jetzt geht's
wieder. Ja, wow. Ja, ich hoffe, es geht wieder. Ja, also es gab kurz Internetprobleme, wie ihr sicherlich auch mitgekriegt habt. Und ich weiß jetzt nicht, bis wohin du mich noch gehört hast. Sag nicht mal.
War auf jeden Fall, wir waren weit vorgeschritten beim Spiel Freiburg gegen Schalke.
Wir waren weit vorgeschritten. Ja, nach meinem dreiminütigen Monolog über Schalke. Ich habe dir auf jeden Fall noch eine Frage gestellt hinten raus.
Ja, die habe ich auf gar keinen Fall mehr mitbekommen.
Ja, das habe ich gemerkt.
Da war ich schon raus.
Hast du auch mitgekriegt, dass ich dann irgendwann auch gesagt habe, dass der FC Schalke 04 am Dienstag ja tatsächlich absteigen kann, indem sie verlieren?
Das habe ich nicht mitbekommen, aber das kann ich nur unterstreichen. Sie hätten ja, glaube ich, theoretisch schon an diesem Spieltag absteigen können, wenn das Spiel stattgefunden hätte, oder? Hertha gegen Mainz? Ist jetzt so ein ganz gefährliches Halbwissen, aber...
Sie hat in Bielefeld gespielt? Ja, wenn Bielefeld hätte aber gewinnen müssen, weil sonst...
Ach so.
15, 28... Ja, rein rechnerisch wäre es schon sehr schwierig gewesen. Weil ja, Hertha und Mainz gegeneinander
gespielt hätten. Den Relegationsplatz hätten sie, glaube ich, noch kriegen können, dann auf jeden Fall.
Ja, genau. Aber am Dienstag ist es auf jeden Fall soweit.
Ja, also ich glaube, dass auf Schalke keiner mehr wirklich dran glaubt. Und ja, ich finde, nach so einer Saison, also hat man es auch nicht anders verdient, tatsächlich.
Da muss man das ist auf jeden Fall auch richtig. ich habe auf jeden Fall noch erwähnt, dass Christian Günther ja einen Doppelpack gemacht hat. Hast du das auch schon noch mitgekriegt? Also ich sehe auf jeden Fall anerkennendes Nicken.
Ersten seiner Bundesliga-Karriere, oder? Meine ich sogar.
Ja, das habe ich auch gesagt. Aber schön, dass wir uns einig sind. Das freut mich. Also freut mich. Man könnte meinen, du hast mir zugehört. Ja. Um nochmal das Laufen, das Thema Laufen und Fußball ist ja nun mal bekanntlich ein Laufsport, aufzugreifen. Hier haben wir tatsächlich nur 113 Kilometer auf Seiten der Freiburger und 109 Kilometer von Schalke. Einfach mal 10 beziehungsweise 106, 18 Kilometer weniger. Ach, 18, 15. Ist auch mal eine Ansage, finde ich.
Ja. Ja.
Ja, hast du sonst noch was zum Freiburg-Schalke-Spiel?
Nee, es war dann doch sehr einseitig.
Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass das Internet jetzt besser hält.
Ja.
Und dann darfst du mal gerne weitermachen.
Ja, kommen wir zum Teil des Trainerkarussells. Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Wie ich finde, ja eine ganz verzwickte Situation da auch allein im Vorfeld. Bei Eintracht Frankfurt sitzt der Trainer auf der Bank, Adi Hütter, der ab nächster Saison bei Borussia Mönchengladbach auf der Bank sitzen wird. Dort sitzt momentan ein Trainer, der ab nächster Saison bei Borussia Dortmund auf der Trainerbank sitzen wird. Also wirklich eine ganz komische Situation. Und ja, Adi Hütter hat für seine Zukunft und seine Perspektive das einzig Richtige getan. Er hat die 3 Punkte in Gladbach gelassen, ja, um sich in Zukunft auch eine Chance auf den internationalen Wettbewerb zu bewahren. Finde ich es einfach nur schlau von ihm gewesen. Kann man nicht anders behaupten. Die Gladbacher haben 4-0 gegen die Eintracht gewonnen und haben wirklich im ganzen Spiel die Schwächen der Frankfurter Defensive gut genutzt. Glaube, 2 Tore waren es allein per Ecke. Ginter mit dem 1-0, der, glaube ich, so ein Radius von 2 Metern ist keiner bei ihm, am kurzen Pfosten, kann er ganz entspannt einnicken. Dann noch ein Kopfballtor von Benzebaini nach einer Ecke, wobei aber, glaube ich, der Ball von der Latte abprallt, also dann ein bisschen auch Glück im Spiel. Hofmann mit einem Schuss, da sieht, glaube ich, auch Trapp sehr unglücklich aus, der rutscht ihm so ein bisschen durch die Lappen. Und ich glaube, Hofmann sagt auch beim Jubel, einfach mal schießen, ja. fand ich auch gut, ja. Und dann ist es Hannes Wolf in der 95. Minute mit dem Endstand und dem 4:0, auch mit viel Platz im Frankfurter Strafraum. Ja, Gladbacher waren dann tatsächlich auch das bessere Team. 4:0 ist natürlich sehr deutlich. Eine Szene noch, über die man, glaube ich, sprechen kann, ist Ilsanka hat in dem Spiel tatsächlich zweimal den Ball in der Hand gespielt im Strafraum. Ich fand, einmal war es wirklich glasklar, hat er den Ball angelegt an der Brust, fand ich, war gar nichts. Das zweite Mal, beziehungsweise, glaube ich, chronologisch war es das erste Mal, da kriegt er den Ball von dem eigenen Oberschenkel an seinen Arm, der dann doch etwas abgespreizt ist vom Körper. Was sagst du dazu?
Also ja, das chronologisch gesehen, das zweite Mal war ganz klar kein Handspiel, weil, also für die Leute, die das Spiel gesehen haben, Dennis Aitekin hat es ja ausführlichst mit seinem kompletten Körper beide Szenen erklärt. Zum ersten Handspiel würde ich sagen, dass man sich auf jeden Fall nicht beschweren hätte können, wenn man das pfeift. Klar, die Regel gibt es ja, dass wenn der Ball vorher vom eigenen Körper an die eigene Hand springt, ist es kein Handspiel. Aber das war ja schon so gefühltes Ballfangen, also so Einklemmen zwischen Bauch und Arm. Man hätte es pfeifen können, aber ich meine, die Begründung war ja, dass eben, wie du gesagt hast, der Ball vom Oberschenkel bzw. von seinem Bauch an die Hand springt. Und dementsprechend kein Handspiel, aber ja, der Videoschiedsrichter hat eingegriffen und er sollte sich so nochmal angucken. Aber dann kam er zum gleichen Entschluss wie auf dem Feld schon. Also klare Fehlentscheidung würde ich jetzt nicht sagen. Man hätte sich auf jeden Fall auf Seiten der Frankfurter nicht beschweren können, wenn Dennis Aitekin aus dem Spiel heraus auf Elfmeter entschieden hätte.
Ja, ich fand es tatsächlich okay, dass man ihn nicht gibt. Und gerade aus dem, für mich sieht es ja wirklich so aus, als würde er den Ball mit dem Oberschenkel annehmen. Und deswegen, er macht ja irgendwie auch natürlicherweise auch irgendwie mit dem Arm irgendwie eine Bewegung dahin auch. Und er geht ja tatsächlich auch in Oberschenkel oder so halb Bauch, halb Hüfte, was auch immer. Deswegen fand ich, war es auch okay, dass er ihn nicht gibt. Und ja, am Ende haben die Gladbacher auch 4:0 gewonnen.
Glaube, ja, dann, von daher kommt Sadrov jetzt nicht noch an.
Das stimmt, ja. Ganz blass in diesem Spiel, ich möchte es nur mal ganz kurz sagen, weil ich den Namen, glaube ich, öfter auch mal falsch gesagt habe in den letzten Wochen auf Seiten der Frankfurter. Oh, mein guter Freund André Silva.
Ah!
Ich habe dazu gelernt. Also. Wirklich sehr blass in diesem Spiel. Ja, mehr wollte ich eigentlich sagen. Ich wollte eigentlich nur seinen Namen nochmal aussprechen. Deswegen wollte ich ihn nochmal erwähnen.
Aber man muss auch sagen, die anderen 10 Akteure von Eintracht Frankfurt waren jetzt nicht viel besser unterwegs.
Das ist richtig.
Von daher hochverdient da verloren. Gladbach wollte wahrscheinlich dem neuen Trainer zeigen, was sie können. Schon mal so ein kleines Vorspiel. Ja, also Gladbach jetzt die Chance. Ja, also den Abstand immerhin nicht größer werden lassen auf Platz 6. Leverkusen hat ja auch gepunktet, Dortmund gepunktet. Für Frankfurt wird jetzt das Polster ist ein bisschen geschrumpft. Es sind nur noch 4 Punkte auf Dortmund. Also da muss man jetzt unter der Woche gewinnen, definitiv. Weil wenn der Vorsprung noch ein bisschen kleiner wird, glaube ich, dass es dann tatsächlich auch eher pro Dortmund ausgeht, das Champions-League-Rennen. Dementsprechend muss, auch abgesehen davon, wenn man jetzt nicht unbedingt die Champions-League als Ziel hat, muss eine Leistungssteigerung her, weil das, was da am Samstag auf dem Platz gespielt wurde, finde ich, ist auch ein bisschen zu einfach zu sagen, dass das jetzt nur mit der Problematik um Adi Hütter zusammenhängt. Weil, ja, es war dann doch schon ein bisschen mehr als nur die Aufstellung, beziehungsweise ja, das kann nicht nur mit Adi Hütter zusammenhängen. Mit dem Trainerwechsel. Ich will da jetzt gar nicht zu tief reingehen. Dementsprechend würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel. Da steht bei mir Augsburg gegen Bielefeld. Das kann man, glaube ich, auch relativ schnell in 2 Sätzen abhaken, denn es war ein torloses 0:0. Und genau so war das Spiel auch. Also man hat nichts verpasst, wenn man es nicht gesehen hat, würde ich meinen. Es gab kaum Torchancen, beziehungsweise kaum auch nennenswerte Torchancen. Ich kann mich an eine kurz vor Schluss von Augsburg erinnern, die Stefan Ortega, ja, Stefan Ortega heißt er, glaube ich, wunderbar pariert, aber sonst zwischendurch ja viel Leerlauf drin, erste Halbzeit leicht pro Bielefeld, zweite Halbzeit dann eher stärker pro Augsburg, aber ja, es war jetzt nichts dabei, was einen von den beiden Torhütern, die ja beide zu den Besseren der Bundesliga gehören, irgendwie ins Schwitzen bringen konnte. Dementsprechend verdientes 0-0, weil keine Mannschaft da so richtig wollte.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, Bielefeld wird am Ende mit einem Punkt auch irgendwie ganz okay sein und ja, immerhin nicht verloren.
Immerhin nicht verloren.
Ja, war ein sehr zähes Spiel, das stimmt.
Nachdem du letzte Woche ja schon mit dem ganzen Zaun in meine Richtung gewunken hast, dass ich doch jetzt bitte das Frankfurt-Spiel nehmen soll, überlege ich gerade, wie ich jetzt mit dem Zaun winken kann, außer so. Lass uns doch mal über das Trainerkarussell weitersprechen, oder nicht? Was hältst du davon?
Trainerkarussell.
Ja, da ist bei mir auf jeden Fall auch noch aus der Samstagskonferenz auch noch ein ganz, ganz großes Spiel, wo beide Trainer noch in vielen Gesprächen stecken, finde ich.
Dann, glaube ich, sind wir beim Spiel Wolfsburg gegen Bayern München.
Ja, hast du gut verstanden. Sehr gut.
Glück gehabt. ein wirklich wildes Spiel. Die Münchner unter der Woche in Paris aus der Champions League ausgeschieden. Jetzt am Wochenende mit einem wichtigen Spiel gegen Wolfsburg. Sie wussten natürlich, dass die Leipziger nur unentschieden gespielt haben. Also konnten sie mit einem Sieg quasi sich wieder ein bisschen absetzen. Das haben sie getan. Sie haben am Ende mit 3:2 gewonnen. Und es war wieder so dieses, was diese Saison auch für die Münchner durchaus typisch ist. Ein sehr wildes Spiel. Man hat immer wieder auch den Gegner ja, fast ein bisschen eingeladen, dann auch zum Tore schießen. 2-0 lagen sie in Führung, Musiala und Choupo-Moting. Dann ist, glaube ich, Müller, der in der eigenen Hälfte einen katastrophalen Fehlpass spielt und somit die Wölfe wieder auf 2-1 rankommen. Glaube ich, hat 2 Minuten gehalten, knappe 2 Minuten, ehe es Musiala ist, der in der 37. Spielminute dann das 3-1 macht. Halbzeitstand Musiala mit 2 Toren. Er ist, glaube ich, auch der jüngste Spieler. Er ist jetzt 18 Jahre alt, meine ich. Ja. Vor ein paar Monaten oder Wochen erst 18 Jahre alt geworden, der jetzt so viele Tore in dem Alter schon auf dem Konto hat. Ich meine, es müssten 6 sein. 6 Bundesliga-Tore, glaube ich, hatten in dem Alter bisher noch keiner auf dem Konto. Das ist ein kleiner Rekord, den er jetzt innehält. 55 Spielminute dann nach dem Seitenwechsel. Maximilian Philipp mit dem Anschlusstreffer 3-2 und danach war alles drin. Das 4-2 hätte fallen können, es hätte das 3-3 fallen können auf Seiten der Wölfe. Wirklich alles dabei. Roussillon, glaube ich, einmal tatsächlich auch durch, verzieht dann aber leicht. Und so bleibt es beim 3-2 für die Münchner. Somit wieder dann eine kleine Vorentscheidung auf dem Weg zur Meisterschaft dieses Jahr. Aber natürlich das alles entscheidende Thema ist die Trainerfrage in München. Hansi Flick will aufhören. Ich glaube nicht, dass man jetzt als Verein sagen wird, Vertrag hier bis 2023, meine ich, ist es. Ja, muss ja. Hierbleiben, weil also es macht ja, glaube ich, für beide Seiten nicht so viel Sinn und auch keinen Spaß. Deswegen, die Münchner sind jetzt ab sofort quasi auf Trainersuche.
Ja, lass uns doch erstmal das Thema Hansi Flick ein bisschen aufdröseln, bevor wir in die Trainersuche einsteigen. Zum Spiel habe ich deinem Vortrag gelauscht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich dem nichts mehr hinzuzufügen habe. Okay. Dementsprechend würde ich gerne mal über Hansi Flick sprechen und die Chronologie der Ereignisse einmal vortragen. Denn nach dem Champions-League-Spiel am Dienstag in Paris kam er ja dann zu dem Entschluss, beziehungsweise hat er sich dann mit dem Vorstand zusammengesetzt und hat seinen Wunsch dort schon geäußert, dass er gerne seinen Vertrag auflösen möchte zum Saisonende. Und man kam dann logischerweise auch zu dem Entschluss, dass man das am besten nicht sofort kommunizieren sollte, sondern erstmal warten, bis die Meisterschaft einigermaßen in trockenen Tüchern ist. So wie ich das auch verstanden habe, sollte man jetzt die englische Woche auch eigentlich noch abwarten, ohne irgendwas an die Öffentlichkeit preiszugeben. Dann kam direkt nach dem Spiel, kam er zu Sky und bevor der nette Kollege, ich weiß jetzt gar nicht, wer da vor Ort war und das Interview führen wollte, ist eingestiegen mit Hansi Flick, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, aber Sie haben ja uns was zu sagen, deshalb haben Sie jetzt die Chance. Und dann hat er tatsächlich der Öffentlichkeit gesagt, dass er seinen Vertrag auflösen möchte. Und zuvor tatsächlich nach dem Wolfsburg-Spiel direkt in der Kabine hat er seinen Spielern gesagt. Und seiner Meinung nach wollte er das unbedingt der Mannschaft persönlich sagen und nicht über den bekannten Flurfunk das Ganze irgendwie an die Mannschaft bringen. Dementsprechend auch jetzt wahrscheinlich schon der vielleicht ein bisschen voreilige Schritt, zumindest in Richtung Mannschaft. Und dann hat er es auch gleich öffentlich gemacht. Ja, war schon ein bisschen erstaunlich. Und das kam ja dann, glaube ich, parallel zu der Vorberichterstattung vom Topspiel, Leverkusen-Köln. Und man hat das dann natürlich gleich aufgenommen. Sebastian Helmer und Lothar Matthäus haben das Interview dann auch gesehen und gehört. Und man hat da auf jeden Fall ein überraschendes Gesicht bei Sky-Moderator Hellmann heißt der, ne? Ja. Gesehen und Lothar Matthäus, wie immer selbstsicher und souverän, hat er natürlich gesagt, ja, Lothar weiß sowas halt schon länger. Er hat das ja schon öfters auch gesagt, dass Hansi Flick wohl nicht so glücklich ist in München und dass er da weggehen möchte. Dann haben die sich dann noch ein bisschen drüber unterhalten. Und dann kam ja gestern noch eine Pressemeldung vom Vorstand, die not amused darüber waren, dass Hansi Flick da so einen Alleingang gemacht hat und das jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel gesagt hat, dass er mit der Bitte an den Vorstand getreten ist, seinen Vertrag zum Saisonende aufzulösen. Zitat, der Vorstand missbilligt die einseitige Kommunikation des Trainers. Ich habe ja irgendwie so ein ganz komisches Gefühl bei der Sache, dass da potenziell in der nächsten Zeit noch einiges passieren könnte, dass da die Stimmung ist ja schon länger nicht ganz so rosig, dass da vielleicht alles, ich sehe es auch so ein bisschen wie Lothar Matthäus, der gesagt hat, dass da alles so ein bisschen auf so einen Knall hinarbeitet, quasi. Und das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass da irgendwann soweit ist, dass dann die Bombe komplett platzt und dass dann es ein bisschen mehr Streit im Verein Bayern München gibt.
Ja. Ich bin da auf jeden Fall jetzt schon mal ganz froh, dass Lothar Matthäus sich nicht gleich dann in der Vorberichterstattung schon gut in Stellung gebracht hat, wie er das jetzt auch schon zum Trainerposten bei der Nationalmannschaft versucht hat. Dass er da sich nicht gleich angeboten hat, direkt. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht war er auch so überrascht, dass er sich gleich seine Bewerbung formulieren konnte, dass er sich das erst zurechtlegt jetzt in den nächsten Wochen. Kann natürlich sein. Zu seinen Gründen hat Flick noch nicht viel gesagt. Er sagt, es will er, soweit ist er jetzt noch nicht. Es ging erstmal darum, dass er das quasi bekannt tut. Aber es war immer wieder schon, kam es raus, dass er Streit mit Salihamidzic hatte. In letzter Zeit wurde es ja auch immer häufig dann auch in Fernsehbildern eingefangen. Ich glaube, du hattest es auch letzte Woche erwähnt, dass man da was gesehen hat. Dann jetzt in Wolfsburg wieder musste Salihamidzic anscheinend irgendwie die ganze Bank hinterherrennen oder sowas, nur um irgendwie ihn abzuklatschen und so. Also die beiden hatten da nicht so das beste Verhältnis. Wobei ich aber tatsächlich als Bayern-Fan ja sagen müsste, ich hätte eher Salihamidzic gehen sehen als Hansi Flick tatsächlich. Also ich hätte mir da gewünscht, dass irgendwie da die Boss-Etage irgendwie früher einspringt oder halt irgendwie halt sagt, so geht's ja nicht weiter. Ich glaube, bei Kicker wurde auch eine Umfrage gestartet, wer denn wichtiger ist für den FCB, wo dann quasi alle Fans oder wer auch immer die Seite auf kicker.de besucht, abstimmen konnte. Da waren, glaube ich, 93, auf jeden Fall deutlich über 90% waren da pro Flick, dass er wichtiger für den FC Bayern München ist als Hasan Salihamidzic. Und dem kann ich auch, also gefühlt auf jeden Fall nur zustimmen. Und ja, finde es auf jeden Fall schade, dass Flick derjenige ist, der irgendwie da jetzt als Verlierer oder so vermeintliche Verlierer austritt. Ich kann mir auf jeden Fall nur sehr gut vorstellen, dass er den Trainerposten beim DFB annehmen wird. Um da mal eine kleine Prognose oder einen kleinen Tipp abzugeben.
Da komme ich gleich drauf. Ich würde gerne noch über das Flick-Salihamidžić-Thema ein bisschen sprechen. Denn Flick hat ja letztens auch erst gesagt, dass der Kader der Vorsaison, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber der Kader der Vorsaison ist besser als der jetzigen Saison, so sinngemäß. Ob er deutlich besser gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat man sich da nach Meinung von Hansi Flick ein bisschen verschlechtert in der Kaderplanung. Und ja, also ich kann mir vorstellen, dass die Gründe tatsächlich dafür sind, dass er nicht die Spieler bekommt, die er haben möchte, beziehungsweise dass die Spieler abgegeben werden, mit denen er plant. Siehe Jerome Boateng zum Saisonende und Thiago zur Winterpause. Thiago war Winterpause, oder?
Ich glaube, es war tatsächlich nach dem Champions-League-Finalsieg, der müsste eigentlich im Sommer gegangen
sein. Im Sommer schon, okay. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die beiden Transfers dann hauptausschlaggebend dafür waren. Um nochmal seine Statistik zu zeigen und die These vielleicht zu unterstützen, dass man sich, wenn man sich von einem trennt, eher von Salihamidžić trennen sollte. Hansi Flick hat 81 Spiele für den FC Bayern an der Seitenlinie gestanden. Davon 67 Spiele gewonnen, 7 unentschieden gespielt und 7 nur verloren. Das macht tatsächlich einen Punktedurchschnitt von 2,57 Punkte pro Spiel, was unbeschreiblich gut ist für den Trainer. Und dementsprechend hat er nicht umsonst 6 Titel gewonnen in einem Jahr mit Bayern. Das hat vorher zumindest in München noch keiner geschafft. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es sonst so aussieht, ob das in Europa jemals irgendwer geschafft hat, 6 Titel in einem Jahr zu holen.
Ich habe so im Hinterkopf, dass der FC Barcelona es einmal mit Pep Guardiola geschafft hat. Okay. Aber
ist auf jeden Fall eine Hausnummer und dementsprechend würde ich auch sagen, dass Hansi Flick schon sehr, sehr wichtig ist für die Mannschaft. Es gab ja auch eine relativ gute Stimmung in der Mannschaft und nachdem er ja die Nachfolge von Kovac angetreten hat, hat er ja mit dem gleichen Kader zusammengearbeitet wie Niko Kovac und da hat man ja auch schon einen Aufstieg gemerkt, beziehungsweise bessere Leistungen gesehen. Dementsprechend ja, müssen die Bayern jetzt damit leben, dass ihr Trainer geht und sie müssen auch schon nach einem neuen halten. Zum Nationalmannschaftsthema glaube ich tatsächlich, dass es ja eigentlich relativ safe sein wird, dass Hansi Flick den Trainerposten von Jogi Löw übernimmt. Er war ja schon mal beim DFB und er hat auch gesagt, dass sich ja Trainer, beziehungsweise dass der DFB eine Option sei, über die jeder Trainer nachdenken sollte. Was ja für mich schon, wie die von dir beschriebene Bewerbung eigentlich schon ist. Auch wenn er sich bisher noch keine Gedanken darüber gemacht hat. Aber ich sehe es auch wie du, dass Hansi Flick wohl DFB-Trainer wird. Aber jetzt die Frage an dich. Wer wird denn Nachfolger von Hansi Flick?
Ja, ist die nächste spannende Frage. schwierig. Also ich denke tatsächlich, wenn ich einen Tipp abgeben soll, denke ich, dass Julian Nagelsmann die Nachfolge antreten wird. Er wird wahrscheinlich auch ein wenig Ablöse kosten, aber ich denke, dass er Trainer von Bayern München wird im nächsten Jahr. Das ist so, glaube ich, mein Tipp. Ansonsten sind ja noch andere Namen da im Spiel. Ein Ralf Rangnick, der eventuell zu haben wäre, aber ich glaube auch, dass er in dieses ganze Gefüge nicht richtig reinpasst, weil er will ja auch ein bisschen mehr Mitspracherecht haben. Und wenn man sich den Fall Hansi Flick anguckt, hat man das auf dem Trainerposten bei den Bayern eher nicht so wirklich. Ansonsten sowas Internationales kann ich mir schlecht vorstellen, nachdem man ja mit Ancelotti nicht so die allerbesten Erfahrungen gemacht hat. Deswegen soll er auch immer oft deutschsprachig sein, der Trainer und so weiter. Das Deswegen denke ich tatsächlich, dass Nagelsmann der heißeste Kandidat.
Nagelsmann ist dein Favorit, also ja. Vertrag noch bis 23 tatsächlich, also ja. Da könnte tatsächlich auch wieder die Ablöse von Adi Hütter als Rekordablöse in Gefahr sein, kann ja. ich mir gut vorstellen. Ich würde noch zwei Namen ins Spiel bringen, einmal Massimiliano Allegri, aber da hast du ja schon dich zu geäußert, dass ja eher deutschsprachige Trainer beim FC Bayern sein sollten und dass man ja mit Ancelotti schon nicht so gut lag. Vorteil bei ihm wäre, er wäre vereinslos. Mhm. Wäre vielleicht auch, also hat ja mit Juve grandiose Arbeit geleistet, bis er dann vor 2 Jahren oder letzte Saison, ich weiß es gar nicht mehr, gegangen ist. Und was ist mit Erik ten Hag, der ja schon mal im Gespräch war bei Bayern, der Trainer von Ajax?
Ja, halte ich auch für, glaube ich, eine interessante Personalie. Ich glaube, er war ja eine Zeit lang, als Pep Guardiola da war, war er Trainer der zweiten Mannschaft. Demnach kennt er auf jeden Fall den Verein, hat ja mit Ajax wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ja, halte ich auch für auf jeden Fall einen guten Kandidaten.
Aber Problem auch, bei ihm ist der Vertrag noch gültig und da bis 2022. Also ob Ten Hag oder Nagelsmann, die Ablöse wird fällig. Vielleicht stellt sich auch Pratzo selber dahin und macht den Ralf Rangnick. Okay, also Julian Nagelsmann, dein Favorit auf die Trainernachfolge bei Bayern. Und Hansi Flick wird Nationaltrainer. Das sind die beiden Prognosen, die du mir hier gerade abgegeben hast.
Ja. Und mit Hansi Flick gehst du auch konform und Bayern-Trainer bist du dann bei wem?
Hansi Flick, ja. Haben wir uns ja gestern schon ein bisschen unterhalten. Für mich sogar relativ safe sogar. Bei Bayern, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass es ein Nagelsmann wird.
Okay.
Wenn ich mich jetzt festlegen würde, beziehungsweise wenn ich entscheiden müsste, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich Erik ten Hag nehmen.
Okay.
Ob es die Bayern dann nun so machen, das steht ja woanders geschrieben.
Ja.
Vielleicht wird es ja auch Oliver Glasner, der ja,
das ist,
sich auch noch nicht geäußert hat und auch eine spöttische Bemerkung gemacht hat auf die Frage, ob er der nächste Saison Trainer bei Wolfsburg ist. Also er eiert auch noch ein bisschen rum, aber ist ja jetzt, nach dem, was mit Hütter passiert ist, klar, dass das jetzt alle machen.
Ja.
Also gehen wir mal davon aus, dass Oliver Glasner Trainer bei Wolfsburg bleibt, über die Saison hinaus. Dann haben von den ersten 6 Mannschaften zur neuen Saison, beziehungsweise von den ersten 7 Mannschaften, 5 zur neuen Saison einen neuen Trainer. Wenn Nagelsmann zu Bayern geht, wie von dir prognostiziert, dann würde Glasner bei Wolfsburg noch bleiben. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie die Situation bei Wolf in Leverkusen aussieht. Ob das nur bis zum Saisonende ist oder ob er schon länger einen Vertrag hat.
Ja.
Auf jeden Fall Frankfurt neu, Dortmund neu, Bayern neu und Gladbach neu. Stand jetzt. Also da kann ja noch einiges passieren. Wird, glaube ich, dann auch ein schöner Saisonstart, wenn dann da die ganzen neuen Trainer bei den Mannschaften ihre Ideen bringen.
Ja.
Noch irgendwas zum Trainerkarussell?
Nee.
Dann würde ich sagen, da wir nur 8 Spiele haben und jetzt schon relativ viel gelabert haben, wird es Zeit für Düpdi-Düpdi-Du. Heute auch nur 2-mal, weil es schon so gut war. Der Bully Boys Spieler des Spieltags. Und auch wieder diese Woche. Die Frage an dich: Wer ist dein Spieler des Spieltags?
Spieler des Spieltags ist für mich jemand, der etwas geschafft hat an diesem Spieltag, was er noch nie zuvor in der Bundesliga geschafft hat. Und zwar hat er 2 Tore erzielt in einem Spiel, einen Doppelpack. Sein Name ist Christian Günther. Vom SC Freiburg. 2 Tore erzielt, von dem ersten selber den Ball phänomenal erobert im ganzen Spiel. Starke Zweikämpfe, wie auch immer, ist er super physisch unterwegs. Richtiger, typischer Motor in einem Team auf der linken Seite. Ja, 2 Tore, ich hatte es erwähnt, glaube ich, beides mal aus der ähnlichen Position. Einmal halb hoch, rechts reingedroschen, einmal flach, rechts reingedroschen. Und deswegen ist er für mich Spieler des Spieltags.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du mich beobachten konntest nebenbei, aber ich habe meinen Zettel schon an die Seite gelegt und habe virtuell mit dir angestoßen, denn ich sehe es exakt genauso. Christian Günther auch für mich der Spieler des Spieltags aus besagten Gründen von dir. Da würde ich mich jetzt nur wiederholen. Ist ja nicht umsonst Kapitän beim SC Freiburg und wenn er dann 2 Tore macht, hat er es verdient. Ja, deshalb mache ich es kurz. Auch Christian Günther.
Sehr gut.
Und wenn ich mich richtig erinnere, bin ich jetzt dran mit dem nächsten Spiel, denn wir haben noch ein Konferenzspiel. Ja. Wir sind noch nicht durch. Der Kampf um Europa war zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart ausgetragen worden. Die Unioner haben gewonnen, 2-1, und können jetzt noch also Platz 7 ist locker drin, 4 Punkte Rückstand auf Leverkusen auf Platz 6. Also Potenzial ist noch da für Union, nächste Saison international zu spielen. Zum Spiel, ja, es hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, Viertelstunde, 20 Minuten, bis dann die ersten Schüsse aufs Tor abgefeuert wurden. Bei Union war tatsächlich der erste auch gleich drin. Nach Vorlage von Trimmel war es Grisha Prömel per Kopf zum 1-0 und dann kurz vor der Halbzeit war es noch Musa nach wiedermals Vorlage von Trimmel zum 2-0. Ja, zweite Halbzeit, der VfB kommt besser raus. Matarazzo war dreimal gewechselt. 49. ist es dann Philipp Förster mit dem 2-1 und ja, hatte man noch Hoffnung, dass da was passiert. Aber das Spiel ist so ein bisschen abgeflacht. Tendenziell die Chancen eher auf Seiten von Union. Also Trimmel hatte noch eine und Max Kruse per Kopf aus 6-7 Metern, den man auch im Tor eigentlich unterbringen könnte. Hat er nicht gemacht. Aber hinten raus der VfB einfach zu ungefährlich, um da noch den Ausgleich zu machen. Und meiner Meinung nach tatsächlich auch verdient der Sieg der Unioner, weil die Chancen, die sie hatten, die höhere Qualität hatten und auch, weil sie einfach effektiver waren, 9-9 Torschüsse. Dementsprechend war Union effektiver. Und verdienter Sieg für mich.
Ja, den kann man auch so stehen lassen. Ich fand dann gerade nach dem 1-2 Anschlusstreffer aus Sicht der Stuttgarter, hatte man eigentlich so ein bisschen vermutet, dass jetzt eigentlich ein Spiel auf ein Tor wird. Aber die Berliner haben sich davon tatsächlich wenig beeindrucken lassen und haben weiter ihren Stiefel gespielt und für mich dann auch verdient den knappen Sieg davongetragen. Und tatsächlich, du hast gesagt, also sind jetzt auf Platz 8 tatsächlich punktgleich und die Tordifferenz auch gleich mit Borussia Mönchengladbach, die auf Platz 7 sind. Ich glaube, da zählt dann die mehr erzielten Tore oder direkter Vergleich.
Tore müssten es eigentlich sein. Ne?
Und ja. Da liegt Gladbach etwas vorne. Aber den 7. Platz ist wirklich, da sind sie sehr nah dran. Und auch wenn er bei den Unionern eher unbeliebt sein sollte, vielleicht im Endeffekt, werden sie den Wettbewerb trotzdem spielen und sich freuen, dabei zu sein.
Ja, das ist bei allen unerwünscht, der 7. Platz, glaube ich.
Ja. Sehr schön. Topspiel, Felix.
Topspiel.
Bayern für Leverkusen gegen den ersten FC Köln mit Neutrainer Friedhelm Funke. Muss ich nochmal ganz kurz mein Unverständnis auf diesen Trainerwechsel deutlich machen. Tatsächlich hätte ich mir eher gewünscht, dass ich den Köln mit Gisdol weitergemacht hätte, weil ich fand nicht, dass sie schlecht gespielt hätten. Und fand ich, hat sich auch in diesem Spiel gezeigt, Köln tatsächlich in der ersten Halbzeit für mich das bessere Team mit besseren Chancen. Nur irgendwie so die ersten paar Minuten haben sie verpennt, da auch das Gegentor kassiert, nach 5 Spielminuten Leon Bailey. Aber danach waren sie tatsächlich das bessere Team, hatten mehr vom Spiel, hatten gute Chancen. Hector trifft die Latte in der ersten Halbzeit nach einem Freistoß. Ansonsten ist es Dennis, glaube ich, mit ein paar Abschlüssen und auch sonst die Kölner wirklich einfach das bessere Team, musste man so stehen lassen. Aber eben, wie auch unter Gisdol, irgendwie mit Kacke am Schuh, ja, um es mal auf Deutsch auszudrücken. zweite Halbzeit, ähnliches Bild, allerdings laufen die Kölner direkt in den Konter und vermassen sich somit irgendwie die Chancen, auch ein bisschen mehr Rückenwind aus der Halbzeitpause mitzunehmen. Diaby in der 51. mit dem 2:0. Und dann war es wieder Bailey mit dem 3:0, eine Viertelstunde vor Spielende. Aber auch in der zweiten Halbzeit fand ich, dass die Kölner durchaus den besseren Eindruck gemacht haben. Kainz war es, der hat, glaube ich, auch nochmal die Latte getroffen. Und so kann man sich, glaube ich, aus Sicht der Kölner keinen wirklichen Vorwurf machen, dass man dieses Spiel verloren hat. 3:0 finde ich deutlich zu hoch für den Spielverlauf. Die Kölner hätten, wie ich finde, zumindest einen Punkt auch verdient gehabt hier in Leverkusen. Ja, aber an dieser Torflaute oder an irgendwie dem Nervenflattern vor dem Tor kann auch Friedhelm Funkel in der letzten Trainingswoche jetzt nichts ändern.
Ja, ich sehe es tatsächlich genauso. Also auch wenn es schwierig ist, bei einem 3:0 davon zu sprechen, dass die verlierende Mannschaft mindestens einen Punkt verdient hätte, wenn nicht sogar drei, weil sie, also ich fand es auch, sie waren in der ersten Halbzeit deutlich besser und in der zweiten Halbzeit fand ich auch eher die Vorteile beim FC. Dementsprechend, ja, sieht man auf jeden Fall jetzt, wo das Problem liegt, dass da also irgendwie keiner schafft, den Ball über die Linie zu drücken. Wenn man sich dann auch noch dreimal auskontern lässt gegen Leverkusen, die ja jetzt eigentlich bekannt dafür sind, temporeiche Spieler in ihren Reihen zu haben und die dann auch eiskalt vom Tor sind, ja, dann darfst du vielleicht auch nicht so luftig verteidigen, beziehungsweise die Restverteidigung so außer Acht lassen. Ja, es wird jetzt düster in Köln. Durch die Hertha verzerrt das ja alles ein bisschen, dass die ja das Spiel weniger haben. Aber es sind jetzt 4 Punkte auf Arminia Bielefeld. Unter der Woche, Dienstag 18:30, kommt Leipzig nach Köln. Was da jetzt momentan auch nicht die leichteste Aufgabe ist. Aber dann hat man ja, wie wir letzte Woche ja schon einmal angesprochen haben, eher so die direkte Konkurrenz mit Augsburg, Schalke, Hertha, meine ich, und dann noch Freiburg. Also jetzt das Leipzig-Spiel überleben und vielleicht einen Punkt mitnehmen, wäre, glaube ich, für mich schon das höchste der Gefühle als Kölner. Und dann mal schauen. Meinst du, der FC schafft es noch, irgendwie auf Platz 16 zu kommen? Oder vielleicht sogar auf Platz 15? Oder
schwierig. Sie haben natürlich jetzt von den Mannschaften, die ja involviert sind, sind ja dann, würde ich zumindest mal sagen, direkt dann Bielefeld, Hertha, Köln und vielleicht, wenn man Mainz noch mit dazu nimmt, haben sie auf jeden Fall die schlechteste Ausgangslage. Ja, es wäre natürlich echt schon mal vom Vorteil gewesen, wenn sie ein bisschen Druck hätten ausüben können, vor allem auch auf die Hertha, die dann natürlich den Druck nochmal umso mehr spürt, wenn sie dann erst nächste Woche einsteigen und spielen können. Deswegen können sie eigentlich nur darauf hoffen, dass die anderen Punkte lassen, dass Mainz und Hertha, dass sie sich gegenseitig wegnehmen, beziehungsweise irgendwie vielleicht Mainz einfach gewinnt, dass die Hertha, dass sie an der Hertha dranbleiben. Sprich zu sagen, sie müssen auf jeden Fall auf die Schützenhilfe hoffen. Ne?
Ja. Bleiben wir doch gleich mal da im Keller und springen auf den Sonntag, denn Borussia Dortmund hatte den SV Werder Bremen zu Gast und die Dortmunder haben 4:1 gewonnen, wobei man sagen muss, dass es anfänglich gar nicht danach aussah, dass es so deutlich wird, denn für mich waren die Bremer auf jeden Fall besser im Spiel und ersten 25 Minuten schon die bessere Mannschaft, jetzt nicht klar überlegen, aber die Dortmunder irgendwie ein paar Problemchen gehabt mit ihren, vielleicht waren es die neuen Trikots, beziehungsweise die Retro-Trikots, die an Anlehnung an 1997, dem Champions League-Sieg, waren. Aber dann hat man sich ein bisschen gefangen. In der 29. war es dann Gio Reyna, der ja wuchtig aus 17, 18 Metern den Ball ins Tor knallt. 5 Minuten später Erling Haaland nach einem unstrittigen Elfmeter für mich zum 2-1 und dann gleich 4 Minuten später macht er das 3-1. Ja, da war eigentlich das Ding schon durch. Zweite Halbzeit, BVB das Ding kontrolliert. Die erste Viertelstunde sogar noch viele Chancen gehabt, da das Spiel noch deutlicher zu gestalten. Marco Reus zweimal auf jeden Fall knapp daneben. Dann ja, hat man einen Gang zurückgeschaltet, hat die Bremer ein bisschen machen lassen. Die konnten nicht, beziehungsweise ja, die konnten nicht, beziehungsweise haben es nicht geschafft, den Anschlusstreffer zu machen. Und dann war es in der 87. noch Mats Hummels, der den Deckel drauf macht zum 4-1. Ja, da für mich zwei wichtige Fragen, die wir klären sollten. Zum einen, bleiben wir erstmal im Keller? Muss Bremen jetzt noch befürchten, auf Platz 16 zu rutschen? 4 Punkte Vorsprung?
Ja, 4 Punkte Vorsprung und Hertha ja auf Platz 16 momentan mit einem Spiel weniger. Also ich finde, die Bremer können sich auf jeden Fall nicht komplett ausruhen. Die sollten da schon nochmal einen Blick nach unten werfen und komplett raus aus dem Schneider sind sie meiner Meinung nach nicht.
Und dann die zweite Frage ist Borussia Dortmund oben. Schaffen sie es noch, die Eintracht oder Wolfsburg, die ja beide momentan, beziehungsweise jetzt am Wochenende gestrauchelt haben, die noch einzuholen? Da zur Erinnerung 4 Punkte auf Frankfurt Rückstand und 5 auf Wolfsburg.
Ja, also muss man natürlich auch bedenken, dass Wolfsburg aus dem Ding ja auch noch nicht ganz draußen ist. Also ich sehe da tatsächlich Platz 3, 4, 5 sehe ich einen Dreikampf. Dortmund spielt jetzt nicht unter der Woche, sondern am Wochenende gegen Wolfsburg im direkten Duell. Und demnach kann ich mir da durchaus dann in den letzten paar Spieltagen einen Dreikampf vorstellen zwischen Wolfsburg, Frankfurt und Dortmund, um eben diese beiden Champions League Plätze.
Und wen siehst du da dann in der Champions League? Also zur Erinnerung, Dortmund hat noch Union. Sie spielen gegen Wolfsburg, wie von dir angesprochen, gegen Leipzig, gegen Leverkusen. Und ein Spiel fehlt noch dazwischen. Das ist gegen eine Mannschaft, die jetzt nicht auf ihrer Augenhöhe sind. Ohne jetzt irgendjemanden nahe treten zu wollen. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wer es ist.
Ja, schwierig. Wenn man natürlich den...
Mainz ist es. Der FSV Mainz am vorletzten Spieltag.
Also eigentlich hätte ich gesagt, dass Dortmund es noch schafft und dann leider einer der beiden anderen da rausfallen wird. Und dann sehe ich eigentlich eher die Frankfurter als am schwächsten an. Deswegen, ich glaube, dass Platz 3 und 4 an Wolfsburg und Dortmund gehen wird. Und die Frankfurter da leider noch rausfallen werden.
Machst du dich ja ganz schön unbeliebt hier. Aber die Wolfsburger haben ja auch noch Leipzig zu Gast. Haben auch Dortmund, Stuttgart, Union. Also vom Restprogramm her auf dem Papier ist das von der Eintracht das leichteste, aber auch vom Kader her auf dem Papier würde ich sagen, dass der von Eintracht Frankfurt der schlechteste von den dreien ist. Ja, ich hoffe tatsächlich, dass Frankfurt einen der beiden Plätze ergattert und ich glaube, dass Dortmund den anderen nimmt.
Okay.
Tatsächlich. Ja, schließen wir den Spieltag mal ab, denn wir haben ja jetzt schon ein bisschen gelabert. Und ich habe 3 Tore für dich vorbereitet.
Sehr schön, ja.
Lass mich mal umblättern. Da haben wir es. Ich finde es ja schon wieder erstaunlich, dass es für dich wieder nur 8 Spiele gibt und 2 davon auch noch 0-0 ausgegangen sind.
Ich habe schon. Gut, aber sonst sind ja immerhin auch ein paar gefallen, ja.
Ja, das stimmt. Waren aber auch. Also bei Frankfurt sind ja schon 2 raus, weil die nach einer Ecke gefallen sind. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen.
Meter noch dabei.
Ja, die Ausgangssituation ist jetzt eher, dass wir Zeit sparen. Deshalb können wir jetzt mal ein bisschen ausführlicher darüber labern. dass da hier erstmal wieder komplett unfair ist, wie die Torverteilung ist. Aber ich will mich ja nicht beschweren, es gibt ja schöne Tore zu sehen.
Stimmt.
Dann, wenn du soweit bist, fange ich mit Tor 1 an.
Ja, ich bin soweit.
Gutes Pressing am 16er Rand. Der Ball springt zum aufgerückten Rechtsverteidiger. Er nimmt ihn schön mit, legt ihn sich einmal vor, schaut und spielt einen flachen Ball mit ordentlich Zug in die Mitte. Am langen Pfosten muss der Stürmer aus 3,5 Metern den linken Fuß nur noch hinhalten. Tor für...
So, da es hier um Pressing geht, ist es, glaube ich, und einen flachen Ball rein. Ich weiß nicht ganz genau, Trimmel ja auf jeden Fall. Das zweite Tor, was er vorbereitet, war ein flacher Ball auf Musa. Gerade nicht mehr sicher, ob der da reingrätscht irgendwie oder am langen Pfosten steht. Höhler wäre noch in der Verlosung, aber da ist es ja Santa Maria. War ja so ein Konter-Ding. Den haben wir dann noch. Ansonsten ist es das eigentlich das Einzige, aber der Rechtsverteidiger, das Dortmunder Ding, aber vor Haaland war so ein Ping-Pong-Ding dann auch der Bremer, die sich da gegenseitig den Ball noch irgendwie anschießen.
Übrigens auch ein schönes Tor gewesen. Das machen wir auch mal ganz klar dazu sagen. Kurz ansprechen.
Demnach glaube ich, dass wir beim 2:1 von 2:0 zu dem Zeitpunkt von Union Berlin Trimmel auf Musa sind.
Oh, er haut sogar den Vorbereiter raus jetzt, aber ist korrekt. Das ist so korrekt. Sogar der Vorbereiter stimmt. Weltklasse.
Ja, wunderbar.
Absolute Weltklasse. Mache ich gleich mit Tor 2 weiter.
Ja.
Langer Ball des Rechtsverteidigers auf den rechten Flügel. Dort rutscht der Ball durch und der sprintende Sechser nimmt ihn mit. Er legt sich den Ball nochmals vor, behält den Kopf oben und sieht am langen Pfosten seinen Mitspieler. Der Stürmer muss den linken Fuß aus 5 Metern nur noch in den wuchtig gespielten Ball hineinhalten. Keine Chance für den grätschenden Verteidiger. Tor für
SC Freiburg. Leider den langen Ball habe ich nicht mehr parat, aber Stambouli auch unerklärlicherweise, anstatt dass der Ball einfach abläuft, will da irgendwie reingrätschen, ihn klären. Santa Maria völlig frei durchspielt, rüber auf Höhler, meine ich. Und er macht zu dem Zeitpunkt dann das 1:0 für Freiburg.
Jonathan Schmid ist es, der den langen Ball spielt.
Ah,
um das Problem auch noch zu lösen.
Der hat mir gefehlt, ja.
Aber sonst, Weltklasse. Wer ist der kritische Verteidiger, den ich angesprochen habe?
Stambouli.
Nee, dann hinterher. Also Stambouli, klar.
Ach so, der dann noch kritisch. Oh.
Könnte Becker sein, oder?
Ich weiß es nicht.
Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm. Ja, nachdem du jetzt offensichtlich die 2 Tore rausgepickt hast, die du konntest, wie du uns auch eindringlich, so heißt es, nach dem ersten gezeigt hast, hoffe ich, dass du das dritte Tor auch auf dem Schirm hast.
Okay.
Und Tor 3. Der Sechser spielt den Ball auf den linken Innenverteidiger. Dieser ist rund 35 Meter vor dem Tor auf der linken Seite. Er spielt den Ball direkt auf den Stürmer im 16er. Er lässt den Ball elegant auf den komplett blanken Zehner abtropfen. Dieser nimmt den Ball mit links einmal mit und hebt den Ball mit links ins linke Eck. Der Torwart verkürzt den Winkel, ist jedoch machtlos. Tor für
VfB Stuttgart, schönes Tor, 1:2. Es ist Förster, nach einer Ablage von Kalajdzic, meine ich, ist es, der da den Ball mit der Brust vorlegt. Der lange Ball, auch hier muss ich leider gestehen, den habe ich nicht mehr parat, wer ihn geschlagen hat. Ich würde jetzt vermuten, Marc-Oliver Kempf, wenn er gespielt hat, da bin ich mir jetzt aber sehr unsicher.
Es ist nicht Marc-Oliver Kempf, es müsste Kaminski gewesen sein.
Okay.
Endo auf Kaminski und dann, ja, wie du gesagt hast, also auch vollkommen korrekt, also die Vorbereiter hat er sogar drauf, so viel Zeit, um das nochmal zu unterstreichen. So viel Zeit hatte er, um sich auf diese paar Tore vorzubereiten, die da gefallen sind.
Stimmt.
Aber nun gut.
Sehr schön. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsspiel. Das Tippspiel.
Boah, jetzt ist dein Lieblingsspiel. Es sah 26 Spieltage so gut aus. Also 27 sogar. Und dann.
Gut, noch gibt es ein paar Spieltage, also ist noch nichts verloren.
Das ist richtig.
Und eventuell, ich weiß gar nicht, haben wir das Hertha-Spiel anders? Also
ja, das haben wir anders.
Verschieden getippt.
Okay. Ich habe für Berlin getippt auf jeden Fall und du hast, meine ich, ein Unentschieden, ja, ein Unentschieden.
Okay.
Also da kann ich aufholen. Das sind ja jetzt, Stand jetzt, 3 Punkte, meine ich, die du vorne bist. Aber halt unter Vorbehalt, weil ja noch ein Spiel fehlt.
Ja. Aber gut, dann soll ich mal vorlegen.
Ja, will ich hoffen.
Dienstagabend, Köln-Leipzig. Ich glaube, wir Kölner machen gute Spiele. In der Hinrunde Mai haben sogar 0-0 gerettet. Ich glaube aber, dass die Leipziger diesmal gewinnen werden, tatsächlich. In Köln.
Ja, gehe ich komplett so mit. Die Leipziger werden gewinnen und werden jetzt den von mir letzte Woche schon geforderten Druck auf die Bayern ausüben, wobei es jetzt vielleicht zu spät sein könnte. Aber ich gehe auch mit dem Leipzig-Sieg. Springen wir zum Abend 20:30, Dienstag. Bei mir steht natürlich ganz oben Bielefeld-Schalke. Und ich glaube, es ist soweit. Bielefeld gewinnt gegen Schalke und Schalke steigt rechnerisch auch aus der Bundesliga ab.
Ja. In der Hinrunde ja noch ein sehr spannendes Duell. Auf beiden Seiten. Schalke hätte da ein bisschen was im Abstiegskampf tun können. Diesmal eigentlich nur spannend für Bielefeld, ob sie sich ein bisschen weiter absetzen können von den Herthanern, die ja eigentlich machtlos zusehen müssen, mit dem, was die Konkurrenz macht. Ich glaube auch, dass Bielefeld gewinnen wird am Dienstagabend. Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen. Auch am Dienstagabend. Ich denke, dass die Münchner gewinnen werden.
Ja, da gehe ich mit. Wenn beide so spielen wie am Wochenende, sollten die Münchner das zu Hause gewinnen. Und ich glaube, die Spieler, so wie sich Hansi Flick geäußert hat, wollen ihn jetzt auch gebührend verabschieden und damit alle Spiele gewinnen. Und ich glaube, das werden sie auch unter der Woche gegen Leverkusen machen. So, letztes Spiel am Dienstag ist Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg. Am Wochenende haben sich beide jetzt nicht so richtig spielerisch mit Ruhm bekleckert. Ich hoffe doch, dass die Frankfurter zurück zu alter Stärke finden und zu Hause gewinnen werden. Und dementsprechend tippe ich auch auf die Frankfurter.
Ja, müssen wir, glaube ich, die 4 von 4 am Dienstagabend voll machen. Ich denke auch, dass die Frankfurter zu Hause gewinnen. Ja, womit wir dann bei Mittwoch wären. Diesmal nicht um 18.30 Uhr. Hertha gegen Freiburg ja abgesagt.
Also was wollen wir damit machen? Um jetzt mal da so rein zu grätschen.
Stimmt, das, ja, eigentlich.
Dann jetzt ja tippen Woche oder dann getippt. Tippen?
Wir können es jetzt auch tippen, wenn wir dann diese... Ja, dann tippen wir doch, wenn wir den Spieltag so tippen, dann tippen wir das jetzt auch mit, oder?
Macht ja, dann, Sinn. Ja, genau.
Dann wir lassen wir es nicht weg, sondern tippen Hertha gegen Freiburg. Schwierig. Ich tippe auf ein Unentschieden.
Unentschieden. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ist schwierig. Jetzt hat man kein Gradmesser dabei, aber ist auch schön. Ich glaube, dass die Freiburger in Berlin gewinnen werden. Und damit läute ich das erste Spiel, was wir verschieden tippen, ein. Freiburg gewinnt. Wann auch immer das Spiel stattfindet. springen wir zum Abend. Da geht es bei mir mit dem entscheidenden Duell im Abstiegskampf los, Bremen gegen Mainz. Die Mainzer ja am Wochenende spielfrei gehabt. Die Bremer in Dortmund, ja, ein bisschen unter die Räder gekommen. Ich glaube tatsächlich, dass die Mainzer die Pause genutzt haben und sich vollkommen vorbereitet zeigen werden am Mittwochabend und in Bremen gewinnen werden.
Ja, denke ich tatsächlich auch. Und sie werden damit die Angst der Bremer irgendwie doch noch auf so einem Abstiegsplatz oder auf einem Relegationsplatz zu landen verschärfen. Und sie werden in Bremen gewinnen. Dann geht's weiter. Borussia Dortmund gegen Union Berlin. Ich hatte es ja eben prognostiziert, dass die Dortmunder doch noch einen Champions-League-Platz ergattern werden. Demnach sollten sie am besten zu Hause gegen die Berliner gewinnen und das werden sie tun. Heimsieg für die Dortmunder.
Ja, ich merke schon, Das ist ein, wir sind uns sehr einig an diesem Spieltag. Ich gehe da auch mit. Also ich sehe auch die Dortmunder da vorne und ja, Heimsieg für Borussia Dortmund. Dann, wenn ich jetzt die Qual der Wahl habe, entscheide ich mich für das Hoffenheim-Gladbach-Spiel. Da sehe ich die Gladbacher vorne und ich glaube nicht, dass die Hoffenheimer zum dritten Mal in Folge die Null halten. Gladbach gewinnt in Hoffenheim.
Okay. Dann tippe ich auf ein Unentschieden zwischen Hoffenheim und Gladbach.
0-0 oder Tore?
Ich glaube tatsächlich, es gibt Tore und es wird ein 1-1.
Okay.
So, letztes Spiel. Stuttgart zu Hause gegen die VfL Wolfsburg. Ich glaube, dass die Wolfsburger gewinnen werden.
Kevin Babu ist gelb gesperrt. Das habe ich vorhin noch nebenbei so schnell aufgegriffen. Arnold ist aber wieder zurück. Ich tippe tatsächlich auf ein Unentschieden. Stuttgart-Wolfsburg unentschieden. Und damit haben wir drei Spiele unterschiedlich getippt.
Okay.
Also Potenzial ist da, sowohl zur kleinen Vorentscheidung als auch zum Ausgleich.
Ja. Ja.
Wobei ja tendenziell auch eher nur zwei Spiele wichtig sind, zumindest bis Donnerstag. Weil ja das Hertha-Spiel verschoben ist. Um das nochmal klar zu
machen. Ja. So, Felix, hast du noch was?
Nee, ich habe erstmal nichts mehr, außer dass ich mich schon sehr auf die englische Woche freue und auch auf Donnerstag. Ganz ja, in drei Tagen treffen wir uns ja schon wieder.
Stimmt.
Ja. Unglaublich.
Es gibt auch am Donnerstag eine Portion von Stahl habe ich noch eine kleine News für uns, und zwar The Special One. José Mourinho steht wahrscheinlich vor dem Rausschmiss bei den Tottenham Hotspurs. Er wäre doch auch was für die Bundesliga, oder?
Dazu am Donnerstag mehr, würde ich sagen.
Das möchte ich als Bayern-Fan, um das schon vorwegzunehmen, nicht hoffen. Und wünsche uns eine schöne englische Woche. Dann bis Donnerstag. Tschö.